Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin, Dani Cornelius, und ich würde sagen, wir beginnen einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, vielen Dank, Jan. Genau, Dani Cornelius, selber aktiver Spieler in verschiedenen Vereinen gewesen, bin ein Kind des Ruhrgebiets, Rot-Weiß Essen, Wattenscheid, irgendwann dann über Erfurt in den hohen Norden gekommen, bei Lübeck geblieben und ja, dann später als Trainer aktiv, unter anderem Co-Trainer Phoenix Lübeck, und dann bei der U15 des VfB Lübeck.
Ja, sehr cool. Ja, Rot-Weiß Essen, da hatte ich ja auch schon den aktuellen Cheftrainer Christoph Dabrowski zu Gast. Sehr
Ja.
spannend auf jeden Fall. Und wir wollen ja heute über Ergebnisorientierung im Nachwuchsfußball sprechen. Das ist ja, sag ich mal, die aktuelle Entwicklung ist ja ein Thema, die du ein Stück weit skeptisch oder kritisch siehst. Und vielleicht gehst du einfach da erstmal darauf ein, welche Rolle denn für dich Ergebnisse im Nachwuchsfußball und dann vielleicht auch nochmal abhängig von der Altersklasse spielen.
Ja, man muss definitiv schauen. Also ich habe selbst Kinder im jungen Alter, dass man da eben sagt, von U13 abwärts ist es eigentlich so, dass man nicht so auf die Ergebnisse achten sollte. Aber da sieht man halt immer wieder dieses Schwert der Trainer, die halt wirklich extrem ergebnisfokussiert sind, den Ball halt einem Spieler, der vielleicht ein bisschen besser ist, geben und dann das Ergebnis halt nach oben schrauben. Alles, was darüber hinausgeht, ab U14, U15, sehe ich schon, dass man die Ergebnisse auch langsam in den Vordergrund stellen muss, weil es einfach auch natürlich, vor allem auch für Amateurvereine, dann extrem wichtig ist. Ich selber war jetzt beim VfB Lübeck, U15, so, und das ist halt wirklich eines der wichtigsten Jugenden, weil von da aus einfach die Reise weitergeht. Ne? Wenn man da nicht wirklich gute Jungs hat, geht es halt in der U17 nicht weiter, geht es in der U19 nicht weiter. Und die ersten Mal auf Ergebnisse zu gehen. Also keiner will sonst etwas. Deswegen sehe ich das halt wirklich mit so zwei Gesichtern. Eigentlich will man nur in die Ausbildung gehen, will man den Jungs das Bestmögliche vermitteln und sagen, hey, passt auf, je mehr ihr lernt, umso besser werdet ihr. Aber der deutsche Fußball hat einfach, sozusagen, zumindest was bis dato gewesen ist, seinen Fokus auf das Ergebnis.
Aber siehst du das denn so getrennt voneinander? Weil Ergebnisse und die Leistung, die man bringt, die hängen natürlich miteinander zusammen. Also wie gehst du dann an so ein Spiel einfach ran? Wie ordnest du Ergebnisse mit deiner Mannschaft ein?
Ja, also ich habe klar Ergebnisse so eingeteilt, dass ich eben mir das Endergebnis zweitrangig angucke, sondern eigentlich mehr darauf eingehe, okay, alles klar. Was ist während des Spiels passiert. Ein Beispiel, wir haben ein Spiel 6-1 gewonnen und die Jungs kommen und feiern und alles super, alles toll. Am Ende habe ich den Jungs aber so ein bisschen vorgehalten, okay, wir haben in den ersten 15 Minuten den Gegner überrannt, wir haben schnell unsere Tore gemacht, aber danach war das Spiel nicht gut. Danach war, wir haben sozusagen, wenn man das jetzt so nimmt, die zweite Halbzeit kein Tor geschossen und wir haben sozusagen die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit nicht wirklich gut performt, nicht wirklich weiter Fußball gespielt. Und das habe ich denen vorgehalten und gesagt, okay, schön und gut, 6-1 ist ein tolles Ergebnis. Aber, und dann sind wir gemeinsam eben in diese Analyse reingegangen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, wo hätten wir uns verbessern können. Von daher, nur weil man eben das Spiel gewonnen hat, heißt es nicht, dass es auch wirklich meistens bei den Jungs ein gutes Spiel ist. Und das muss man, glaube ich, versuchen, den Jungs so schnell wie möglich an die Hand zu geben, dass das Ergebnis an sich keine Wertung des Spiels und keine Wertung der Leistung an sich ist. Und dass eben, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, der Stürmer schießt 5 Tore, super Einzelaktion. Das heißt nicht, dass dann die ganze Mannschaft gut war. Also es kann dann eben auch sein, dass der Innenverteidiger einen mega schlechten Tag hatte. Ne? Und dann muss man eben differenzieren, okay, wo hätte man gegebenenfalls ja besser aktiv werden können, wo hätte man eventuell ihn unterstützen können. Von daher, Ergebnisse sind gut und Ergebnisse sind wichtig und es sind auch, glaube ich, wichtig für die Stimmung innerhalb einer Truppe. Eine Mannschaft, die halt immer nur verliert, ist mein Credo, entwickelt sich nicht. Also, es muss Spaß machen und Spaß haben die Kinder meistens nur, wenn die Ergebnisse auch stimmen. Aber unabhängig davon, ob sie jetzt gewonnen haben oder verloren haben.
Ja, ich finde das, was du sagst mit dem Umgang mit einem Sieg spannend, weil, also etwas, was ich oft so höre, ist zum Beispiel, dass wenn ein Spieler ein Tor erzielt, dann soll man nicht ins Coaching gehen, weil die Aktion hat ja funktioniert und da fehlt es dann so ein bisschen an Glaubwürdigkeit oder du hilfst dem Spieler ja bei keinem Problem. Also er hat gerade ein Tor erzielt und dann erzählst du ihm, dass das falsch war, aber er hat ja irgendwie das gewünschte Ergebnis gehabt. Und darauf übertragen, wenn wir das dann auf das beziehen, was du gesagt hast, wenn ich quasi nach einem 6-1-Sieg der Mannschaft erzähle, was nicht gut war, dann mag das ja erstmal irgendwie widersprüchlich klingen, aber ich finde halt auch ganz wichtig, irgendwie in diesen Phasen des Erfolgs auch kritisch zu sein, weil einerseits natürlich in so einer Phase die Stimmung gut ist, weshalb man, glaube ich, naja, weshalb ein Spieler sich, glaube ich, Kritik besser anhören kann oder die besser verkraften kann, weil erstmal eine gute Grundstimmung herrscht. Und wenn ich jetzt natürlich eine Mannschaft trainiere, die, keine Ahnung, 80% der Spiele gewinnt, dann darf ich ja fast nie irgendwie den Spielern sagen, was sie besser machen können. Deshalb, also, wie siehst du den Umgang damit in so einer Phase des Erfolgs?
Also ich glaube, die Phase des Erfolgs ist eigentlich der wichtigste Zeitpunkt, um ins Coaching reinzukommen, weil die Phase des Erfolgs das ist, wo der Körper und der Geist nachher sagen, ich bin gut und ich muss nicht mehr machen. Also das Sprichwort, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, kommt nicht von ungefähr. Also das ist in den meisten Köpfen auch vor allem der Spieler so verankert, dass sie eben sagen, okay, das, was ich gerade gemacht habe, das reicht auch fürs nächste Spiel. Und da muss man halt immer wieder hingehen und sagen, hey, passt auf, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Also wenn wir sagen würden, derjenige, der gut ist und der Erfolg hat, wird auch weiterhin den Erfolg haben, dann werden wir immer Bayern München als deutschen Meister erleben. Wir werden immer, ich sage jetzt mal, Frankreich als Grande Nation haben. Aber das ist nicht so. Man muss wirklich in diesem Erfolg herein das Coaching nehmen. Aber genauso eben in Zeiten der Niederlage eben nicht noch weiter draufzuhauen, sondern da eben das Positive rauszuholen und zu sagen, Mensch, passt auf, wir haben jetzt vielleicht gerade 2-0 verloren, aber wir haben unsere Angriffe super ausgespielt. Wir haben uns Torchancen entwickelt. Wir haben gemeinsam gut verteidigt, ne, dass man immer so ein bisschen konträr zu dem, wie eigentlich die Stimmung ist, ins Coaching geht. Heißt, der Erfolg ist da. Ich gehe wirklich hin und sage, okay, alles klar. Lass uns mal schauen, was hätten wir besser machen können. Oder eben der Misserfolg ist da und wir sagen, hey, passt auf. Wir haben aber gerade das und das wirklich gut gemacht. Und jetzt müssen wir daran weiter aufbauen. Ist aus meiner Sicht, so wie du es jetzt auch gerade dann eben beschrieben hattest, genau der Ansatz, den ich komplett verfolge.
Ja, also dieser, wie gesagt, dieser entgegengesetzte Ansatz, den du jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben hast, der ist auch einer, über den ich mir Gedanken gemacht habe. Und eine Frage, die
Ja.
ich mir dabei stelle, ist eben, wenn ich natürlich in der Phase des Erfolgs sage, okay, da bin ich sehr kritisch und in einer Phase des Misserfolgs bin ich eher, naja, ein bisschen dahingehend, dass ich das Positive hervorhebe, dann könnte ich ja eventuell in der Erfolgsphase das Problem haben, dass ich die Mannschaft auch ein Stück weit verprelle, weil die sich irgendwann denken, ja, okay, was willst du jetzt von mir? Wir gewinnen hier jedes Spiel und ich höre mir die ganze Zeit diese Kritik an. Das heißt, du musst es wahrscheinlich auch irgendwie passend dosieren. Aber also, wie siehst du diese Problematik?
Also ich glaube, es kommt ganz aufs Coaching an. Also es kommt ganz darauf an, wie rede ich mit denen. Gehe ich halt hin und sage, Mensch, guck mal, wir haben 6-1 gewonnen, aber du hast, bababab, oder du hast, bababab. Immer wieder zu sagen, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht, dann glauben sie dir nicht mehr. Also dann sind sie irgendwann so, dass sie komplett abstumpfen, dass sie sagen, hey, ganz ehrlich, der Alte, der ist schon wieder nur am Meckern, der ist schon wieder nur in seiner Welt. Du musst die Spieler versuchen abzuholen. Du musst wirklich hingehen und sagen, hey, passt auf. Was war gut am Spiel? So, dann kommen sie immer ganz schnell mit, ja, wir haben Tore gemacht, wir haben das gemacht, wir haben den Gegner überlaufen oder was weiß ich nicht. Und dann eben zu sagen, was haben wir nicht gut gemacht? Und da eben gemeinsam mit der Mannschaft hinzugehen und zu sagen, Mensch, was ist euch aufgefallen? Und dann hat man meistens immer so ein, zwei Rudelführer, die dann auch mal wirklich kommen und sagen, ja, wir hätten gegebenenfalls höher stehen können. Oder ja, wir haben ein Gegentor bekommen. Oder ja, bei den Standards war es immer gefährlich. Also man hat immer eigentlich so ein, zwei Spieler, die wirklich hingehen und dann was sagen und darauf dann gemeinsam mit der Mannschaft wirklich was zu machen. Also man muss ja nicht hingehen und sie komplett, ja, ich sag mal, den Erfolg schlecht reden, sondern es geht einfach nur darum, dass man nüchtern mit der Mannschaft gemeinsam analysiert, hey, was war gut, was war schlecht? Und schon kommen sie so ein bisschen von selber eigentlich ins Grübeln. Ja, das stimmt. In der Situation hätte ich vielleicht das 1 gegen 1 suchen können. Oder ja, das stimmt. In der Situation habe ich den Mitspieler aus den Augen gelassen. Viele Trainer arbeiten natürlich schon mit Videos, mit Analysen, und da einfach denen die Bilder auch mit an die Hand zu geben, dann sehen sie es, dann wissen sie eben auch, hey, das ist schwarz auf weiß, der erzählt uns nicht irgendwas, um uns irgendwie was zu erzählen, sondern das stimmt, der hat recht.
Also genau dieser Punkt mit der Videoanalyse, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also du hast ja einfach das Problem, dass die Spieler, die sind ja in der Situation drin und du guckst dir das schön von der Seitenlinie an. Das heißt, du hast natürlich eine ganz andere Wahrnehmung als der Spieler. Und wenn du dann hinterher einfach ohne ein Standbild oder ohne eine Kurzsequenz denen das einfach sagst, ja, dann denken die sich auch, ja, nee, war ja ganz anders. Also habe ich sehr
Ja.
oft erlebt. Und wenn ich denen das dann aber als Standbild oder in so einem kurzen Ausschnitt zeige, dann ist das Gespräch auch schon ganz anderes. Und dementsprechend kann ich da auch nur Werbung für machen, Videoanalyse zu nutzen. Da gibt es ja ganz
Ja.
einfache Mittel. Da muss man sich ja nicht das teuerste Equipment holen. Und um vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn es um die Rolle, naja, von Ergebnissen im Nachwuchsfußball geht, ich finde
Ja.
das aus zwei Gründen eigentlich ganz wichtig. Das, was du jetzt beschrieben hast mit diesem Einordnen, was war denn gut und was war schlecht. Ich finde es halt immer gut, dass man am Anfang sich das Ergebnis mal anguckt und dann vielleicht versucht, dieses Ergebnis zu erklären. Und dann kann man ja zu dem Entschluss kommen, dass man, keine Ahnung, sehr viele Ballgewinne in der Zone hatte, wo man sie haben wollte, beispielsweise. Aber dass da am Ende die Niederlage steht und andersherum, wenn man gewonnen hat, kann man sagen, ja, okay, dieses Spiel haben wir 6-1 gewonnen, um dein Beispiel aufzugreifen. Und dann guckt man sich an, warum haben wir das 6-1 gewonnen? So, dann sieht man, okay, in den und den Bereichen waren wir stärker als dieser Gegner. Aber dann guckt man sich vielleicht auch mal Ausschnitte an, in denen man zeigt, was wäre denn, wenn der Gegner sich hier so und so verhalten hätte? Was waren die Fehler, die der Gegner gemacht hat, die vielleicht der nächste Gegner nicht macht? Und wie sieht die Welt dann schon ganz anders aus, weil hier machen wir das und das nicht gut. Und dann wird es auch nachvollziehbar, finde ich. Ja, und deshalb finde ich halt, dass das Ergebnis immer ein guter Orientierungspunkt sein kann, um die letzte Leistung zu bewerten und mit Blick auf die Zukunft zu gucken, was muss besser sein. Deshalb finde ich das auch etwas schade, wenn, naja, das so verpönt ist, auf Ergebnisse zu schauen.
Genau, also ich sehe es genauso. Ergebnisse nochmals sind einfach wichtig für die Jungs, weil ich merke es bei den Fünfjährigen, die man gegebenenfalls sieht, das sieht man an 19-Jährigen, das sieht man an den Herren, das Ergebnis steht immer im Fokus, immer, bei jedem. Wir spielen nicht Fußball, um einfach nur Fußball zu spielen, sondern wir spielen Fußball, um eben zu gewinnen. Das ist einfach so. Und da in diese richtige Einordnung zu kommen, um dann eben zu sagen, ja, das Ergebnis stimmt, eben in diese Analyse reinzugehen. Was haben wir richtig gut gemacht? Ich glaube, wir sehen jetzt gerade auch aktuell bei der EM, dass eben es einen Unterschied gibt zwischen, ja, wir haben jetzt das bestmögliche Ergebnis. Na, also sei es eben 0-0 und wir gehen ins Elfmeterschießen oder spielen eben richtig guten Fußball. Wenn ich mal Frankreich sehr effizient. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Hurra-Fußball, den sich jeder wünscht. Und wenn man da wirklich rein nur auf das Ergebnis guckt, würde jeder sagen, ey, ganz ehrlich, die Engländer sollten am liebsten jetzt schon nach Hause gehen, aber sie sind im Halbfinale und haben ja gegen Österreich 3-2 verloren. Deswegen, nee, das waren die Holländer, Entschuldigung, das waren die Holländer, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, und das meine ich, dass man eben nicht die Ergebnisse an sich sieht, sondern einfach, okay, was macht die Mannschaft gut? Was macht die Mannschaft aus und wo wird eben jeder Einzelne besser? Also sich eben auch die einzelnen Spieler anzuschauen. Weil nochmals, wenn wir ein Spiel haben und wir gewinnen 5-1 und es ist wirklich nur ein Spieler, der diesen Unterschied gemacht hat, was haben die anderen davon? Also wo werden die anderen besser? Nehmen wir mal, der Ball wird an Messi gespielt, Messi schießt 5 Tore, wo entwickeln sich die anderen? Na, und das sind dann einfach so Entwicklungspunkte, die man als Mannschaft gemeinsam gehen muss. Und wo dann eben das Ergebnis klar als Fokussierung kommt, hey, wir haben 5-1 gewonnen, aber dann im Nachgang zu gehen, Mensch, was wäre passiert, wenn Messi nicht dabei gewesen ist? Wer hätte dann was gemacht? Und ja, aber das ist immer recht schwer, den vor allem Kindern, das ist meine Erfahrung, mit an die Hand zu geben nach einem Sieg, denen zu sagen, hey, das war nicht so positiv alles, was gelaufen ist. Also das ist so der schwierigste Punkt, den ich gerade sehe, nach einem Sieg hinzugehen und zu sagen, hey, das war doch nicht alles positiv.
Ja, und der zweite Grund, aus dem ich Ergebnisse auch wichtig finde, ist, es wird ja oft so gesagt, dass es, und da gehe ich eigentlich auch zu einem sehr großen Teil mit, dass es primär darum geht, den einzelnen Spieler möglichst gut zu machen, dass er dann eben im Herrenbereich gut bestehen kann. Aber ich finde nichtsdestotrotz, dass man mal ein bisschen schauen sollte, in welchem Bereich man gerade ist. Weil klar, wenn du in einem NLZ bist, dann kannst du das wie so eine, ja, Ausbildungsstätte natürlich sehen, wo es einfach darum geht, den einzelnen Spieler in die Profimannschaft zu kriegen. Aber wenn wir in den, ja, Amateursport, in den Breitensport schauen, dann geht es ja auch jetzt nicht nur darum, irgendwie einen einzelnen Spieler auszubilden, sondern auch ganz viel um das Miteinander als Team. Und was ist denn das, was ein Team im Kern ausmacht? Das ist ja das gemeinsame Ziel. Und das
Ja.
gemeinsame Ziel ist, das Spiel zusammen zu gewinnen. Und darauf arbeitet man ja dann zusammen hin. Und dementsprechend finde ich, wenn es einem jetzt nicht nur darum gehen soll, im Breitensport irgendwie einzelne Spieler auszubilden, dann, sondern auch um das Miteinander, dann spielen dabei Ergebnisse eine ganz große Rolle. Auch das gemeinsame Verarbeiten von einer Niederlage dann zum Beispiel. Deshalb gehört das Ergebnis, das kann man nicht aus dem Fußball rausschneiden. Es gehört immer mit dazu.
Definitiv nicht. Also wenn man eben hingeht, also ich glaube, das kennen auch viele Jugendtrainer oder eben auch überhaupt Trainer. Man geht ja immer vor der Saison wirklich hin und sagt, hey Jungs, was wollen wir uns auf die Fahnen schreiben? Da sagt ja keiner, oh, wir wollen schön Fußball spielen und wenn wir am Ende absteigen, dann ist es okay. Meistens ist es ja so, wir hatten jetzt in der U15 ein klares Ziel, dass wir gesagt haben, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz, wir wollen mindestens ein NLZ hinter uns lassen, wir wollen den Pokal gewinnen. Das waren ja schon Ziele, wo eben auch Siege dazugehören. Also da kann man ja dann schlecht hingehen und immer wieder sagen, oh, komm, ist alles okay und das passt und ja, ist alles in Ordnung, sondern da muss man ja schon ein wenig fokussiert sein. Das Jahr davor war es noch schlimmer für mich, weil ich bin zum VfB Lübeck gekommen im Winter und zu dem Zeitpunkt ist die U15 in der Abstiegsrunde gewesen. Das heißt, ich komme zur U15. Ich soll eine Mannschaft, die in der Abstiegsrunde ist, die 8 Punkte Rückstand auf den ersten hat, ja, soll ich irgendwie neuen Spirit geben, damit sie halt nicht absteigen. Und von 8 Mannschaften, und wir hatten dann eben dementsprechend 12 Spiele, da sollten wir dann wirklich, ja, sozusagen alles rausholen und gucken, was schaffen wir. So, da kann ich ja nicht hingehen und sagen, so, wir spielen jetzt mal den bestmöglichen Fußball und ja, dann schauen wir, sondern da musste ich wirklich sehr ergebnis-, sehr ja, siegesfokussiert herangehen. Ne? Und wir haben es am Ende geschafft. Also wir haben, glaube ich, danach sogar noch den Meister gemacht, weil wir einfach alle Spiele gewonnen haben. Und wir sind nur mit diesem einen Ziel, Sieg, reingegangen. Bin ich aber als guter Trainer für alle Spieler im Rückblick da gewesen? Nein. Was habe ich gemacht? Ich habe die besten 14, 15 habe ich spielen lassen und der Rest ist abgefallen. Ist es Jugendfußball oder beziehungsweise ausbildungsorientierter Fußball gewesen? Nein. Ist es das, was ich in einer normalen Saison machen würde? Eigentlich nicht. Und da muss man dann einfach gucken, okay, wo legen wir wirklich den Ergebnis Fokus hin und wo gehen wir in die Ausbildung? Und dieses halbe Jahr habe ich für mich einfach gelernt, gehe ich nur auf Sieg, ich keine Spieler, sondern es geht da wirklich einfach nur darum, aufs Feld gehen, gewinnen und mehr ist nicht. So. Ich glaube nicht, dass sich viele Spieler in dieser so extrem entwickelt haben, wie sie es jetzt in dem ganzen Jahr, wo wir uns wirklich rein auf die Ausbildung konzentrieren konnten, gemacht haben. Um da ein Beispiel zu nehmen, ich habe einen Spieler, er ist in Wolfsburg ins NLZ gegangen und da habe ich einen klaren Lernfokus gesetzt. Ich habe gesagt, okay, bis dato war er auf dem Feld immer sehr zurückhaltend, auch außerhalb der Kabine sehr zurückhaltend. Und ich habe mir als Lernziel ganz klar gesagt, er soll aus sich herauskommen. Ich habe ihm die Kapitänsbinde gegeben und ich habe ihm überhaupt gar keine Wertung, was Ergebnisse angeht, was Tore angeht, was Assists angeht, sondern ich wollte von ihm einfach dieses Jahr sehen, kommt er aus sich heraus, schafft er es, eine Mannschaft zu führen und eben so den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen, weil ich gesagt habe, er ist ein zentraler Mittelfeldspieler und als zentraler Mittelfeldspieler musst du eine gewisse, ja, Präsenz auf dem Feld mitbekommen. Habe ich es geschafft? Ich glaube schon. Also er ist Sprecher in der Kabine geworden, er ist Sprecher auf dem Feld geworden. Und so habe ich eben den Fokus bei ihm ganz woanders hingelegt. Abseits von irgendwelchen Toren, abseits von Assists oder sonst was. Sondern da bin ich wirklich in die Ausbildung als Spieler für seinen nächsten Karriereschritt hingegangen.
Ja, also
Und wir haben trotzdem gute Ergebnisse gehabt.
aber das finde ich nochmal wichtig, was du sagst. Also im normalen Saisonbetrieb, nenne ich es jetzt mal, oder was, sage ich mal, der Normalzustand sein sollte, ist ja, dass man natürlich Ergebnisse anstrebt, aber nicht mit dem Opfer, dass Spieler dann am Ende keine Spielzeit bekommen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass Und das ist ja auch das, was viele meinen. Dieses, okay, ich bringe jetzt einen Spieler nicht mehr, um das Ergebnis zu
Ja.
holen, sondern man soll sich das Ergebnis natürlich durch Ausbildung erarbeiten. Und das ist ja das, was ich am
Genau.
Anfang meinte, dass es miteinander zusammenhängt und eben Hand in Hand geht. Also durch die Ausbildung folgen dann, wie Julian Nagelsmann es ja auch mal gesagt hat, folgen dann ja die Ergebnisse und natürlich sollen die Spieler spielen. Da spielt, glaube ich, auch Kadergröße eine große Rolle. Der Kader darf da, glaube ich, nicht zu
Definitiv.
groß sein. Genau.
Wobei ich das auch wieder recht konträr sehe, wo ich sage, ich glaube, dass der Kader schon ein bisschen größer sein kann, um einfach ein wenig in den Konkurrenzkampf zu gehen. Also das, was ich teilweise erlebt habe, ist, wenn Spieler sich zu sicher sind, dass sie spielen, geben sie nicht mehr diese 100%, geben sie keine 100%, entwickeln sie sich nicht auf dem Niveau, wo wir sie gerne haben möchten. Auch da haben wir teilweise Beispiele, wo es dann darum geht, wenn der Spieler halt weiß, dass er auf seiner Position niemanden hat, der ihm das Wasser reichen kann und er sowieso spielt, dann wird er im Training nicht mehr so viel geben. Ich sage zum Beispiel auch, im Jugendfußball ist das Training, was wir ja teilweise in den NLZs oder eben auch jetzt bei Lübeck haben, wo es dann viermal die Woche auf den Trainingsplatz geht, ist viel, viel wichtiger als am Ende das Spiel. Weil das Spiel ist einmal eben entweder 60, 70, 80 oder 90 Minuten. Das Training ist viermal die Woche und viermal die Woche wirklich auf hohem Niveau. Und das, was du gerade eben auch meintest mit Ergebnisse gehen einher, Hand in Hand. Wenn wir es schaffen, dass eben Spieler 14, 15, 16 oder eben aufwärts sich stetig weiterentwickelt, muss sich eben Spieler 1, 2, 3 auch weiterentwickeln, um weiterhin den Status zu haben, den er bis dato hatte. Und ich glaube, dass das auch eben ganz, ganz wichtig ist, um eine Mannschaft so herzurichten und so besser zu machen, dass eben die ganze Mannschaft davon profitiert.
Du hast jetzt schon das Training angesprochen und da würde mich nochmal interessieren, welche Rolle das letzte Spiel für deine Trainingsplanung spielt. Also gehst du, es gibt ja die Vertreter einer Periodisierung, die dann sagen, okay, ich habe mein Training quasi durchgetaktet und in Woche X trainiere ich Y. Es gibt auch Trainer, die einfach gucken, was war im letzten Spiel nicht so gut, das trainiere ich dann. Also da gibt es ja sehr verschiedene Ansätze. Inwiefern beeinflusst dann das letzte Spiel deine Trainingsplanung in der nächsten Woche?
Also ich bin ehrlich, ich glaube, dass ich jetzt bei dem einen oder anderen nicht unbedingt auf Gehör komme. Ich fahre ein hybrides Modell. Also ich habe schon, dass ich sage, okay, was möchte ich lernen und wie kann ich das irgendwie alles miteinander verbinden? Aber ich habe auch einen Fokus eben aufs letzte Spiel, weil ich glaube, ich schon hingehen muss und sagen muss, okay, was haben meine Jungs gut gemacht? Was ist gegebenenfalls schlecht gelaufen? Jeder hat so seine Optimalvorstellung, dass er sagt, ich plane an Tag 1, soll die Mannschaft so spielen und an Tag 365 haben sie alles gelernt und sie sind am Ende ihrer Entwicklung. Ich habe selber als Profi gehabt, dass ich eben, es gibt einfach zu viele Aufs und Abs, also wirklich diese Up and Downs, die gibt es zu viel im Fußball. Und deswegen habe ich es immer so, dass ich sage, es gibt Elemente, die ich definitiv immer mit drin habe, weil ich eben, ne, wie ich das gerade gesagt habe, weil ich den Jungs einfach ein bisschen was an die Hand geben möchte, sei es, dass sie ein bisschen Willensschulung mit drin haben, sei es eben, dass ich sage, sie sollen Passqualität, Passschärfe eben gegebenenfalls in diesem Monat oder in den nächsten 2 Monaten mit drin haben. Sei es eben, dass ich sage, okay, der Fokus liegt jetzt eher so ein bisschen im technischen Bereich. Sie sollen eben ganz, ganz die Schusstechniken lernen oder was weiß ich. Alles ist möglich. Aber der Fokus liegt immer bei mir auch zum Teil auf dem letzten Spiel, um eben zu gucken, okay, wo stehen wir? Wo müssen wir ansetzen? Also wenn ich halt 2 Monate Passschärfe trainiere und wir kriegen keinen langen Flugball hin, weil in diesem Spiel eben der Gegner uns extrem gepresst hat und uns hätte geholfen, wenn wir den Ball einfach mal hinter die Kette spielen, dann ist das ein Element, was ich in die nächsten Einheiten einfach mit reinnehme und der Mannschaft das aber auch erkläre. Also ich arbeite sehr gerne mit Programmen, wo ich die Trainingseinheiten vorher reingebe und die Jungs sich das angucken können. Und dann würden sie eben sehen, okay, wir trainieren lange Bälle. Und dann würde ich im Training vorher hingehen und sagen, Mensch, wisst ihr was? Das ist ein Element, was euch in den nächsten Spielen helfen kann, wenn wir hochgepresst werden, wenn wir eben dann die Möglichkeit haben und den Raum auf der anderen Seite haben, dass wir diesen diagonalen Ball spielen können. Aus dem Grund sehe ich es schon als wichtig an, sich das Spiel anzuschauen, was war gut, was war schlecht, was kann man verbessern und das eventuell in die Trainingsarbeit mit einfließen zu lassen.
Ja, also da bist du auch nicht der Einzige, der das gesagt hat. Ich glaube, das ist gar nicht so verpönt. Also ich habe da auch eine Mischung, was
Ja.
ein gutes Beispiel, glaube ich, ist. Ich habe bei Andreas Schumacher gesehen, dass er, also der hat zusammen mit Bernhard Peters dieses Buch 2 gegen 1 geschrieben zum Beispiel. Genau, und der hatte halt so eine Periodisierung vorgeschlagen, wo man immer die Offensive und die Defensive als einen Schwerpunkt zusammennimmt. Also Angriffspressing, Mittelfeldpressing und Abwehrpressing und dann eben einfach beide Seiten coacht und dann
Ja.
halt immer eine Woche Angriffspressing, offensiv, defensiv und so weiter. Und das fand ich interessant, aber ich habe mir auch kritisch gedacht, ja, okay, aber wenn ich vor allem Angriffspressing spiele oder wenn ich eine sehr dominante Mannschaft bin, wo der Gegner vor allem, keine Ahnung, Abwehrpressing vielleicht extrem gesagt, spielt. Okay, dann muss ich auch das, was am meisten vorkommt, muss ich auch am meisten trainieren. Deshalb da so eine Gewichtung drin zu haben, finde ich gut. Aber gleichzeitig auch, du musst ja auf diese drei Szenarien musst du ja vorbereitet sein. Deshalb da vielleicht so eine Teilperiodisierung zu haben. Und ja, keine Ahnung, wie viel Prozent der Trainingswoche man dafür aufbringen will. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Grundperiodisierung. Und den Rest dann eben ja ein bisschen angepasster an das, was man wirklich spielen will, an das, was am meisten vorkommt, weil die Gegner sich natürlich auch auf dich einstellen. Und am Ende geht es ja eben darum, dass du deinen Spielern bei einem Problem helfen willst. Und das tust du eben, indem du das mit denen trainierst, was denen auch im Spiel dann, ja, also was deren Anforderungsprofil wirklich im Spiel ist. Und deshalb finde ich halt immer, das Spiel am Wochenende ist ein sehr guter Anhaltspunkt fürs Training und daran sollte man sich auch orientieren.
Genau, kann ich nur so unterschreiben.
Genau, dann wäre für mich nochmal die Abschlussfrage natürlich sehr spannend, die ich immer stelle, aber
Ja.
vorher gebe ich immer mal wieder meinem Gast nochmal eine Möglichkeit, falls ich irgendwas noch nicht gefragt habe, was der Gast nochmal loswerden möchte. Das heißt, wenn du da noch was hast, dann könnten wir vorher auch nochmal darüber sprechen.
Also im Endeffekt, wir sind, glaube ich, ganz, ganz gut auf die einzelnen Punkte mit Abschweifung links und rechts immer mal wieder sind wir, glaube ich, ganz gut eingegangen. Also das, was ich, glaube ich, den meisten einfach mit an die Hand geben möchte, ist, schaut nicht zu sehr auf die Ergebnisse. Denn Ergebnisse sind schön, Ergebnisse sind wichtig, definitiv auch für die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Aber meistens können die Kinder sich ganz gut selbst einschätzen, ob sie positiv waren, ob sie negativ waren. Seid eben als Unterstützer nach den Ergebnissen eigentlich mehr da. Also bestärkt sie, wenn das Ergebnis nicht gut gewesen ist. Holt sie ruhig mal runter, wenn das Ergebnis vielleicht zu hoch ausgefallen ist. Und ja, das ist so das, was ich eigentlich nochmal mit an die Hand geben will.
Ja, das, was du jetzt am Ende auch nochmal gesagt hast, wenn es darum geht, dass man die Spieler auch nochmal runterholt, wenn es gerade gut läuft, da fand ich mal das Zitat von einem Vater ganz gut, der zu der Aussage, dass der Sohn ja ganz gut Fußball spielen kann, dann meinte, ja, aber das darf man ihm nicht sagen. Von daher, genau. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, dieser Konträre, den
Ja.
du hast. Genau, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Und die ist immer, ja, die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
Der schönste Moment als Trainer. Ja, ich glaube, dass einfach das letzte Spiel mit meiner U15 in Meppen wo wir ja einfach so diesen Abstieg vermeiden konnten. Das ist, glaube ich, so dieser zumindest aktuell größte Moment, den ich eigentlich hatte. Also man muss das Ganze drumherum halt davor nehmen. Wir sind als Mannschaft einen Tag vorher nach Meppen angereist. Wir haben in der Jugendherberge gemeinsam gegessen. Wir haben uns auf dieses Spiel drauf vorbereitet. Die Eltern sind mitgekommen. Die haben einen riesen Trara gemacht mit Bengalos in Grün und Weiß. Und die Jungs sind als kompletter Außenseiter in dieses Spiel beim SV Meppen gegangen, weil dort war eben ein Stürmer, der dann zum FC Schalke gegangen ist. Und also wir sind da eigentlich hingekommen und alle haben gesagt, ja, ihr seid in Meppen, dann werdet ihr das Spiel verlieren und ihr werdet wieder mit hängenden Köpfen nach Hause gehen. Und wir gewinnen dieses Spiel 2:1 als Mannschaft. Also das Ergebnis an sich, würde ich behaupten, ist nicht fair gewesen. Meppen hatte die größeren Möglichkeiten, Meppen hatte richtig gute Spielanteile. Aber wir haben uns dieses 2:1 erkämpft. Na, und um da dann hinzugehen, ja, man hätte sagen können, ja, alles scheiße. Wir haben uns kaum nach vorne durchspielen können, dies, das und jenes. Aber das Positive daran, wir haben als Mannschaft gekämpft, wir haben um jeden Ball gefightet und dieses Erlebnis, wie diese Mannschaft einfach gekämpft hat, wie man als zusammenstehende Truppe, die Jungs, die außen waren, die nicht mitspielen konnten, die gefeiert haben. Dieses Erlebnis an sich war für mich wirklich in meiner noch jungen Karriere gerade das Mega-Erlebnis, wirklich.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und dann auch nochmal für die Zuhörer. Ich habe schon einige Zusagen von weiteren Gästen, deshalb könnt ihr euch da schon auf neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.